freue mich wieder mal hier zu sein. Es ist ja weitgehend bekannt gegeben worden, dass es heute um das Thema Markus geht. Mit vollem Namen Johannes Markus. Und dabei soll es mir um die Frage gehen, ob eine Wiedergeburt oder Bekehrung Auswirkungen hat auf das irdische Leben. Und lass mich dazu heute die Begriffe Wiedergeburt und Bekehrung als Synonym gebrauchen, als einen Wendepunkt zum Leben mit Christus hin. Und dabei werde ich mehrere Bibelstellen an entsprechender Stelle lesen. Zunächst stellt sich mir eine Frage, wenn wir gleich zum ersten Text kommen. Wie kann es sein, dass berufene Männer Gottes so aneinander geraten, dass es kein gemeinsames Wirken mehr geben kann? Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Ich möchte diesen Text jetzt nicht auslegen, sondern das Augenmerk auf Johannes Markus richten. Dessen Leben wollen wir in Bezug auf Wiedergeburt betrachten. Da kommt es wegen eines Menschen, Johannes Markus, zu einem so heftigen Streit, dass Paulus und Barnabas getrennte Wege gehen. Was war passiert? Ich lese Apostelgeschichte 13, Vers 13. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Vom Heiligen Geist ausgesondert und beauftragt wurden Paulus und Barnabas von Antiochia aus auf ihre erste Missionsreise geschickt. Zu dieser Reise haben sie Johannes Markus mitgenommen. Er war ein Cousin von Barnabas. Den ersten Teil der Reise hat er mitgemacht, nach Zypern, der Heimat des Barnabas. Dann nach Kleinasien mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Perge. Und das reichte ihm dann aber. Und Johannes Markus machte sich auf und davon. Sieht so aus, als habe er sich ohne Angabe von Gründen heimlich aus dem Staub gemacht. Wir müssen an dieser Stelle einmal fragen, woher dieser Markus kommt und was das für ein Typ ist. Ihr habt es ja sicherlich gemerkt und auch im Vorfeld schon erfahren, das ist dieser Markus, der das Evangelium geschrieben hat, das Markus-Evangelium. Und darin gibt es eine merkwürdige Stelle. Wir haben es heute sowieso ein bisschen mit merkwürdigen Stellen, aber da kommen wir dann immer später drauf. Und zwar in Markus 14, die Verse 50 bis 52. Da verließen Jesus alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf bloßem Leib trug. Und die jungen Männer, wörtlich steht hier für junge Männer im Griechischen eine Schar, die bei der Ergreifung Jesu angeheuert wurde. Vielleicht Soldaten, vielleicht junge Männer aus dem Volk. Und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Es ist eine kleine Randepisode in einem großen Geschehen, nämlich im Geschehen der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Es ist schon eine fast komisch wirkende Geschichte, mitten in dem erschütternden Drama von Gefangennahme und Kreuzigung von Gethsemane und Golgatha. Keiner der anderen Evangelisten erwähnt diese Geschichte. Auch Lukas nicht, der doch alles zusammentragen wollte, was wichtig war. Wer wusste denn überhaupt von dem Erlebnis? Nur die angeheuerten Begleiter der Gefangennahme und der Jüngling selbst. Den einen war die Sache ein willkommener Spaß und hatten sie wahrscheinlich kurz darauf vergessen. Wichtig und eindrücklich war dieses Erlebnis nur dem jungen Mann selbst. Also können wir annehmen, dass Markus selbst dieser Jüngling war. Als er später sein Evangelium schrieb, konnte er über sein eigenes Erlebnis nicht schweigen. Vielleicht können wir uns die Geschichte folgendermaßen vorstellen. Johannes Markus wohnte mit seiner Mutter in der Nähe des Ölbergs, möglicherweise an der Grenze zum Garten Gethsemane. Auf einmal hörte man Waffen klirren und Männerstimmen. Man sah den Schein der Fackeln flackern. Johannes Markus wurde aufgeschreckt. Neugierig steigt er aus dem Bett und läuft aus dem Haus, um zu sehen, was da los ist. Und er lief, wie er war, im Nachthemd hin zu den Geräuschen. Wahrscheinlich dachte er, in der Dunkelheit sieht mich sowieso keiner. Aber plötzlich wurde er mehr in die Sache verwickelt, als er angenommen hatte. Wir haben gelesen, dass die Jünger alle geflohen sind. Aber er selbst folgte Jesus nach. In dieser Situation muss Markus drei Dinge lernen und begreifen. Und diese drei Dinge gehen auch uns an. Erstens, er muss die Hoheit und Macht Jesu erkennen. Was? In dieser Situation die Hoheit und Macht Jesu? Es findet doch gerade seine Verhaftung statt. Wir müssen annehmen, dass Markus dieser Verhaftung beiwohnt und dass er mitbekommt, was geschieht. Das muss Markus derart angezogen haben, dass er gegen seinen Willen mitgerissen wurde und seine ungenügende Bekleidung vergaß. Er konnte vielleicht miterleben, als Jesus den Angreifern entgegentrat und sie fragte, wen sucht ihr? Und sie antworteten, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin's. Und als er das sagte, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Aber ganz sicher konnte er sehen, wie Petrus sein Schwert zog und Malchus das Ohr absäbelte. Und welchen Eindruck muss das auf den Jugendlichen gemacht haben, als Jesus dieses Tun dem Petrus verboten hat und seinen Feind heilte. Ja, so etwas Revolutionäres kann einen Jugendlichen schon begeistern. Und als er dann noch sah, dass die Jünger alle flohen, da war es ihm, als müsste er Kraft seiner Wassersuppe an ihre Stelle treten. Es heißt jetzt von ihm, und er folgte ihm nach. Ein zweites, wer zu Jesus kommt, kommt in eine Gefahrenzone. Die säkulare Gesellschaft in der Welt tut so, als sei alles in Ordnung zwischen ihr und Gott, sofern sie überhaupt noch an eine Existenz Gottes glaubt oder für möglich hält. Dass aber zwischen der Welt und Gott nichts in Ordnung ist, sieht man daran, dass sie den hasst, den Gott gesandt hat, Jesus Christus. Du kannst dich gut mit Menschen aus dieser Welt über alle Dinge unterhalten. Du kannst sogar mit ihnen über Gott debattieren. Sobald du aber Jesus ins Spiel bringst, verändert sich die Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber das war so bei mir. Dann fallen spöttische und gehässige Worte. Und die Welt würde dann am liebsten das tun, was die im Garten Gethsemane mit Jesus taten, wegschaffen. Es muss uns eins klar werden, da für die Welt Jesus nicht fassbar und nicht greifbar ist, hält sie sich an seine Nachfolger. Die Gläubigen sind ja der Leib Jesu Christi. Sollten wir uns immer wieder mal vor Augen führen. Auch der Johannes Markus musste das erleben. Er war in den Garten gegangen, um als unbeteiligter Zuschauer ein kleines Abenteuer zu erleben. Und plötzlich war er selbst in Gefahr. Er hat es erfahren müssen, dass es kein Kinderspiel ist, mit Jesus zu gehen. Und Jesus hat ja selber seine Jünger gewarnt, wenn er ihnen in Lukas 14, Vers 27 sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und ein drittes, es gibt Jesus gegenüber keine unbeteiligten Zuschauer. Das hat Markus schnell merken müssen. Er wollte ja nur Zuschauer sein. Und auf einmal war er in die Sache mehr verwickelt, als ihm lieb war. Schon durch sein Mitgehen war er hineingezogen worden in die Sache Jesu. Und wir könnten im übertragenen Sinn Markus nach seiner Ernsthaftigkeit der Nachfolge fragen, nämlich in dem Moment, als einer aus der Schar nach ihm griff. Wie wäre die Antwort des Markus gewesen? Vielleicht ein Ausweichen oder Drücken vor der Entscheidung? Als er aber nackt davonlief, ähnelte er doch einem verzweifelten Menschen, der sich gegen Jesus entschieden hat und ihm den Rücken kehrte. Wie können wir Markus beschreiben in seiner frühen Jugend? Ich versuche es mal mit drei Darstellungen. Erstens abenteuerlustig. Da draußen war was los. Es hielt ihn nicht mehr in seinem Bett. Hier konnte man was erleben. Es war eine willkommene Abwechslung seines Alltags. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass da jemand gesagt hat, ein Leben mit Jesus ist ein großes Abenteuer. Ich bin gespannt, was ich alles noch mit Jesus erleben werde. Ich fürchte, dass die Lust zum Abenteuer zur Nachfolge Jesu nicht ausreichen wird. Ein zweites, schnell begeistert. Johannes Markus hatte einen Charakter, der sich schnell durch Emotionen mitreißen ließ. Die hoheitsvolle Gestalt Jesu ergriff und begeisterte ihn. Er folgte ihm nach. Ist das nicht ein liebreizendes Bild? Lasst mich mal diesen alten Begriff nehmen. Liebreizend. Ist das nicht ein liebreizendes Bild? Ein junger Mann, der von Jesus gefesselt ist und ihm nachfolgt. Und das Bild ist besonders deshalb liebreizend, weil es nur einen Vers vorher heißt, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Aber das liebreizende Bild ist schnell zu Ende. Als die Sache gefährlich wurde, war Johannes Markus sofort ernüchtert. Begeisterung macht es nicht, jedenfalls nicht im Reich Gottes. Begeisterung ist ein Rausch. Gott aber will nüchterne Leute. Wie viele Enttäuschungen gibt es, weil man ein geistliches Strohfeuer für eine Wiedergeburt hält? Wie oft sind Menschen, wo auch immer, entflammt worden für Jesus, dass sie die Welt für ihn aus den Angeln heben wollten? Und kurz nachher waren sie weiter von ihm weg als je zuvor. Am Anfang alles geistlichen Lebens steht nicht Begeisterung, sondern Buße. Buße aber und Beugung vor Gott ist das nüchternste Geschäft, das sich denken lässt. Und das dritte, schnell ernüchtert. Ja, auch das gehört zum Charakterbild des Johannes Markus. Ja, und es gehört wohl auch zu den Menschen, die ein empfindsames Gemüt haben. Es ist eine gute Sache, wenn ein Mensch aus diesem Zustand herauskommt. Und das geschieht am besten dadurch, dass man im Wort Gottes gegründet ist. Dann macht man sich nämlich keine falschen Vorstellungen mehr über sich selbst und über die gefallene Welt. Dann erlebt man keine Ernüchterungen mehr, weil man schon durch den Geist Gottes ernüchtert ist. Und wenn der Mensch all seine Hoffnung auf die Gnade setzt, die uns angeboten wird in Jesus Christus, hat er ein Fundament gefunden, auf dem er nicht enttäuscht wird. Kommen wir jetzt das erste Mal zum Anfang zurück. Paulus und Barnabas gerieten wegen Johannes Markus in einen so heftigen Streit, dass sie sich trennten. Das lag am Charakter des jugendlichen Johannes Markus. Mit Begeisterung ist Markus mit Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise gezogen. Da kam bei ihm die Abenteuerlust durch. Aber genauso schnell kam die Ernüchterung und Markus ist umgekehrt und wieder nach Hause. Nach Hause. Was war das Zuhause des Markus? Wir stellen an dieser Stelle die Frage nach der Kinderstube des Markus. Dazu gibt es einen Hinweis in Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Den Abschnitt lese ich jetzt nicht vor. Ich will aber die Geschichte kurz erzählen. Und zwar geht es darum, um die Begebenheit, als Petrus im Gefängnis war, die Gemeinde für Petrus ohne Unterlass betete und Petrus von einem Engel durch die Wachen hindurch aus dem Kerker befreit wurde. Und dann steht er vor dem Haus, in dem die Gemeinde für ihn betete. Petrus klopft an die Tür dieses Hauses, und da kommt die Magd Rhode, und als sie erkennt, dass es Petrus ist, hat sie vor Freude die Tür nicht aufgemacht. Selbst die betende Gemeinde war sehr zweifelnd, bis sie Petrus die Tür geöffnet hatten. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Und dabei möchte ich wieder auf einen unscheinbaren Satz aus dieser Geschichte hinweisen. In Apostelgeschichte 12, Vers 12 heißt es, und Petrus besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Kommen wir zurück auf das Zuhause des Markus. Wir sehen an diesem Vers, dass Markus der Sohn einer reichen Mutter war. Sein Vater war wahrscheinlich tot, von ihm ist nirgendwo die Rede. Und es wird in diesem Vers gesagt, dass das Haus der Maria der Mutter des Markus gehörte. Muss ein ziemlich großes und geräumiges Haus gewesen sein, denn es heißt, dass viele versammelt waren und beteten. Außerdem war die Magd mit Namen Rhode dort angestellt. Und wenn wir weiterhin dazu rechnen, dass Johannes Markus später durch einen Beruf niemals gehindert war, an Missionsreisen teilzunehmen, können wir voraussetzen, dass dieser Johannes Markus in einem wohlhabenden und vermögenden Haus aufwuchs. Sohn einer reichen Witwe, Sohn eines reichen Hauses. Ich glaube, es fällt uns nicht sehr schwer vorzustellen, wie die Jugend dieses jungen Mannes aussah. Sicher hatte er bis dahin ein sehr bequemes Leben, ohne große Kämpfe und ohne große Sorgen. Vielleicht ist das schon beneidenswert, aber es kommt noch besser. Er ist der Sohn eines christlichen Hauses. Im Hause seiner Mutter versammelte sich die Gemeinde zum Gebet. Die Mutter des Markus wird also keine unbedeutende Rolle in der ersten Gemeinde gespielt haben. Da diese Geschichte uns ja noch in die ersten Anfänge der christlichen Gemeinde führt, muss sie schon sehr früh eine Nachfolgerin Jesu geworden sein. Markus wuchs also in einer christlichen Luft auf. Seinem Elternhaus wurde gebetet. In seinem Elternhaus gingen die Zeugen Christi aus und ein. Hier hörte man Gottes Wort. Ich denke, dass das auch vielen von uns so ging. Solch eine Jugendzeit birgt aber auch Gefahren für das Innere, das geistliche Leben. Und nicht umsonst sagt der Volksmund, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. So ein junger Mensch hört Tag aus und Tag ein das Wort Gottes. Dies wird ihm zu einer gewissen Selbstverständlichkeit. Er hält sich schließlich selbst für einen Christen, weil er im Strom des christlichen Lebens mitschwimmt. Aber es ist bei ihm nie zu einer selbstständigen Erfassung des Heils und damit auch nicht zu einer Wiedergeburt gekommen. Wenn dieser junge Mensch dann in das Leben eintaucht, fällt die christliche Tünche schnell ab. Und ich sage ja nichts Neues, das Christsein vererbt sich nicht auf die Kinder wie ein Sachgegenstand. Das Heil Gottes in Jesus Christus muss von jedem Einzelnen neu ergriffen werden. Auch Kinder aus christlichen Elternhäusern müssen die Wiedergeburt erleben. Und das hat Johannes Markus auch erfahren müssen. Kommen wir jetzt ein zweites Mal auf den Anfang zurück. Eigentlich kommen wir vor den Anfang zurück. Ich lese aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in der Synagoge der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus als Diener. Das ist eine wichtige Stunde im Leben des Johannes Markus. Er wird Zeuge der Berufung des Paulus und des Barnabas. Hier beginnt die Weltmission. Und sie dauert bis heute an. Es gibt eine merkwürdige Stelle im Johannesevangelium. Ich habe es ja gesagt, es kommt ein bisschen mit merkwürdigen Stellen heute. Sie endet mit einem ganz bekannten Vers. Aber der Zusammenhang ist merkwürdig. Und zwar steht das in Johannes 12, in Versen 20 bis 24. Dort heißt es, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Und wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Was hat die Antwort Jesu mit der Frage der Jünger zu tun? Die Antwort liegt auch in diesem Text der Berufung des Paulus und Barnabas. Die Frucht des Todes Jesu wird offenbar, indem das große Werk der Mission unter den Heiden beginnt. Und Johannes Markus darf dabei sein als Diener. Er darf handelnd mitwirken. Nun klingt ja Diener nicht gerade nach einem hervorragenden Platz in der Missionskarawane. Den eigentlichen Auftrag zur Missionspredigt hatten Paulus und Barnabas erhalten. Johannes Markus durfte ihnen zur Hand gehen. Aber darauf kommt es ja gar nicht an, an welchem Platz wir von Gott eingesetzt werden. Es kommt darauf an, dass wir an diesem Platz treu sind. Gott fragt nicht nach unseren Erfolgen, nicht nach dem Beifall der Welt, Gott fragt nicht nach dem Umfang unseres Arbeitsbereiches. Ja, und Gott wird nicht einmal fragen, wen du in den Himmel gebracht oder mitgebracht hast. Das kannst du nämlich gar nicht. Dazu müsstest du aus eigener Kraft das Wunder einer Totenauferweckung vollbringen. Gott fragt nur nach unserer Treue. Und deshalb kann jeder im Reich Gottes mithelfen. Wir müssen jetzt das dritte Mal auf den Anfang zurückkommen. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Berge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Wir müssen den Johannes Markus nochmal charakterisieren. Er war schnell begeistert, aber auch schnell ernüchtert. Er war wohl schnell begeistert, als er mitmachen konnte bei der ersten Missionsreise. Vielleicht war er auch auf ein großes Abenteuer aus. Doch als die raue Wirklichkeit der Missionsarbeit begann, war er schnell ernüchtert und kehrte um. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Johannes Markus war wohl christlich durch seine Herkunft, aber er war kein Christ. Er hatte noch keine Wiedergeburt erlebt. Er hielt es zwar mit Jesus, aber er hatte das fleischliche, natürliche Wesen noch an sich. Es war noch nicht zu einer gründlichen Buße gekommen. Es war noch nicht zu einer Aufgabe des eigenen Ich in seinem Leben gekommen. Was hat Johannes Markus wohl zum Umkehren bewegt? Ich möchte 4 mögliche Punkte nennen. Den wirklichen Grund gibt die Bibel ja nicht an. Aber es könnte einer der 4 Punkte gewesen sein, vielleicht auch von jedem was. Erstens Furcht. Da steht Markus in Berge am Fuß des ja schon wilden Taurusgebirges und überlegt, was einem da alles passieren kann. Und wenn man die beiden Kapitel in der Apostelgeschichte 13 und 14 liest, dann berichten sie uns ja von den schwierigen Erlebnissen des Paulus. Das alles hat wohl Markus als kluger junger Mann vorausgesehen. Und darum hat er sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Zweitens, Unkenntnis der Wege Gottes. Die erste Missionsreise des Paulus führte ja in eine völlig neue Zeit. Sie machte deutlich, dass die Arbeit des alten Bundes vorbei war. Israel hatte den Herrn verworfen. Jetzt sammelte sich Gott sein Volk aus den Nationen. Das war eine ungeheure Wende. Die Christen in Jerusalem konnten das nur schwer begreifen. Viele konnten es nicht fassen, dass die Heiden in den Bund Gottes aufgenommen werden sollen. Und dazu kam, dass die Christen in Jerusalem peinlich genau das Gesetz hielten. Paulus aber predigte bei den Heiden nicht das Gesetz, sondern die Gnade Gottes in Jesus für Sünder. Es schien den Leuten in Jerusalem ja nahezu, als sei das eine Gotteslästerung. Wie konnte ein Heide es wagen, in den Bund mit Gott treten zu wollen, ohne am Tempel, an den Gottesdiensten in Jerusalem, an den Opfern und am kultischen Gesetz teilzuhaben? Sie hatten eben noch nicht begriffen, dass auf Golgatha von Gott ein neuer Bund geschlossen worden war. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass viele Christen in Jerusalem der Missionstätigkeit des Paulus gegenüber sehr kritisch waren. Markus war ein Glied des alttestamentlichen Gottesvolkes. Er war in der Jerusalemer Gemeinde zu Hause. Und es ist durchaus möglich, dass diesem jungen Mann Bedenken kamen. Er bekam das Neue mit dem Alten nicht zusammen. Konnte das der Wille Gottes sein? Das war alles das Gegenteil von dem, was er in seiner Jugend gelernt hatte. Also kehrte er um. Wenn das der Grund für seine Umkehr gewesen sein sollte, dann wird hier deutlich, wie mangelnde Einsicht in den Heilsplan Gottes den Dienst für Gott lähmen kann. Ein drittes, beleidigter Stolz, kann auch ein Grund gewesen sein. Vielleicht war ihm seine Stellung zu gering. Er fand es empörend, dass man ihn, den vornehmen jungen Mann, zum Diener herabwürdigte. Er war das bisher anders gewohnt. Nun war er in seinem Stolz gekränkt und beleidigt. Ja, wie viel ist dem Reich Gottes Schaden zugefügt worden durch solch gekränkten Ehrgeiz? Bedenken wir doch, worum es letztendlich geht. Es geht doch nicht um mich und meine Befindlichkeiten. Es geht doch um ihn und seine Ehre. Und ein vierter Punkt, Bequemlichkeit. Das ist auch noch ein möglicher Grund, warum Markus umgekehrt sein könnte. Bis dahin war die Reise in einiger Bequemlichkeit vor sich gegangen. Man fuhr auf dem Schiff und in Zypern waren die Apostel Gäste des Landvogts. Aber nun begannen die eigentlichen Strapazen der Reise. Zu Fuß, mit wenig Gepäck, musste das Taurusgebirge überquert werden. Man konnte nicht wissen, ob man ein Nachtquartier fand. Hunger und Beschwerlichkeiten waren zu erwarten. Einen jungen Mann aus reichem Haus konnte das schon abschrecken. So kehrte er lieber zurück. Aber wir wissen ja, Jesus hat seinen Jüngern kein bequemes Leben versprochen. Kommen wir ein letztes Mal auf den Anfang zurück. Es kam also zu einem heftigen Streit zwischen Paulus und Barnabas, sodass sie sich trennten. Es war keine gute Sache. Wenn das nach außen drang, konnte man schon die Lästerstimmen hören. Seht nur, wie es unter den Christen zugeht. Dieser Streit, den die Bibel hier berichtet, ist einmal mehr ein erstaunlicher Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Sie verschweigt solche unschönen Geschichten nicht, sondern berichtet sie in aller Deutlichkeit und manchmal auch in aller Ausführlichkeit. Auch über solche besonderen Menschen wie Paulus und Barnabas wird das gesagt. Die Bibel will eben die Menschen nicht groß machen und verherrlichen, sondern den lebendigen Gott, der auch seine irrenden Kinder mit großer Geduld trägt. Und man kann noch etwas Wichtiges zu diesem Streit sagen. Es geht in der Gemeinde um Wahrheit und Gehorsam. Der Herr Jesus predigt nicht eine allgemeine Menschenliebe, die die Wahrheit vertuscht und der Heuchelei Tür und Tor öffnet. Es ist auffällig, dass der Jünger Johannes in seinen Briefen immer Wahrheit und Liebe zusammen nennt. Und Christen sind Leute, deren Sinn für die Wahrheit durch den Geist Gottes ausgesprochen geschärft ist. Darum entstehen in der Gemeinde Jesu Christi manchmal so tiefe Risse und große Nöte, weil man nicht gegen die Wahrheit kann. Die Welt, die es nicht so genau nimmt mit der Wahrheit, kann das nicht verstehen und macht sich vielleicht darüber lustig. Aber ein Gewissen, das im Wort der Wahrheit gebunden ist, kann nun einmal nicht gegen die Wahrheit handeln, auch wenn vieles dabei leider zerbricht. Paulus und Barnabas, er hatte nun recht. Die Bibel sagt uns darüber nichts. Sie schildert nur den Tatbestand. Aber wir als Bibelleser können uns wohl Gedanken darüber machen. Auf der einen Seite können wir Barnabas wohl verstehen. Übrigens, der Name Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. So hat er sich wohl gesagt und macht damit der Bedeutung seines Namens alle Ehre. Wir dürfen den Johannes Markus jetzt nicht fallen lassen. Wir müssen ihm mit großer Geduld und Liebe nachgehen. Und auf der anderen Seite hatte wohl Paulus auch recht. Wir hören nirgendwo, dass Markus über seine Flucht aus Perge Buße getan hätte. Paulus überlegte sich, gewiss muss man Geduld mit so einem jungen Mann haben, aber als Mitarbeiter ist er unbrauchbar. Denn unbußfertige Leute sind für den Dienst Jesu nicht geeignet. So hatten wohl beide auf ihre Art recht. Trotzdem finden wir eine kleine Andeutung darüber, dass es die Gemeinde mehr mit Paulus hielt als mit Barnabas. Von Barnabas heißt es nur, Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Von Paulus aber heißt es, er wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Von jetzt ab hören wir nichts mehr von den Taten des Barnabas, während die Reisen des Paulus uns weiter geschildert werden. Das lässt uns vermuten, dass der Gesichtspunkt des Paulus durchschlagend war. Unbußfertige Leute sind unbrauchbar für den Dienst im Reich Gottes. Aber gerade weil die Bibel uns nichts weiter darüber sagt, wollen wir zurückhaltend mit unserem Urteil sein. Kommen wir zurück zu Johannes Markus. Er war in ein gefährliches Stadium geraten. Er war der Anlass dazu, dass sich zwei große Zeugen Jesu getrennt haben. Unbußfertige Leute sind immer gefährlich für eine Gemeinde. Unbußfertige Leute richten Zwiespalt an. Es ist so wichtig, dass wir uns von Gott in die Buße leiten lassen. Gedemütigte und bußfertige Herzen sind eine Erquickung für ihre Umgebung. Unbußfertige Herzen sind eine Last für die Gemeinde. Johannes Markus war in ein gefährliches Stadium geraten. Er wollte sich aktiv am Bau des Reiches Gottes beteiligen, aber sein Herz war nicht zubereitet. Fromme Leute mit einem unbußfertigen Herzen nennt der Herr Jesus übertünchte Gräber. Äußerlich sehen sie schön aus, aber innerlich sind sie voll Morder und Totengebein. Gut ist, dass an dieser Stelle der Lebenslauf des Johannes Markus nicht zu Ende ist. Jesus konnte durch Barnabas und Petrus den Johannes Markus verändern, ihn zur Buße leiten durch seine große Güte. Es gibt eine ganze Reihe Indizien in der Bibel, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, dass sich neben Barnabas auch Petrus um Markus gekümmert hat. Der junge Petrus war charakterlich dem Johannes Markus sehr ähnlich. Markus konnte mit Hilfe des Barnabas und Petrus drei wichtige Dinge lernen. Das erste, Jesus verwandelt Menschen. Ganz konkret hat das Johannes Markus bei Petrus gesehen. Ihn kannte er von seiner Jugend auf. Er konnte ihn vergleichen als Petrus von Gethsemane und Petrus nach Pfingsten. Auf der einen Seite der, der Jesus aus Furcht verleugnet hat und dann verständnislos vor dem Kreuz Jesu stand. Petrus, der mit Schwert und damit mit fleischlichen Waffen kämpfte und dann floh. Auf der anderen Seite jetzt der Petrus, der die Schmach Christi als Ehre ansah, der die geistlichen Waffen des Wortes Gottes mit Vollmacht gebrauchte und der da stand als tapferer und offener Zeuge für seinen Herrn. Markus konnte hautnah bei Petrus miterleben, wie Jesus durch seinen Geist Menschen verwandeln kann. Und auch bei Markus selbst ist diese Verwandlung geschehen, wie wir gleich noch feststellen werden. Ein zweites, Jesus fordert Opfer. Das hat Johannes Markus von den Menschen um ihn her lernen können. Zum einen von Petrus, der sein Leben und sein eigenes Ich ganz unter den Willen von Jesus gab. Zum anderen die Gemeinde, diese schlichten und einfältigen Christen, die ihre Zeit opferten, um im Herrn für ihren gefangenen Bruder Petrus zu beten. Und nicht zuletzt seine Mutter Maria, die ihr Haus zur Verfügung stellte, damit die Gemeinde sich dort versammeln könnte. In einem alten Liedvers heißt es, wer zur Fahne des Königs schwört, hat nichts mehr, was ihm selbst gehört. Und drittens, Jesus errettet mächtig. Wir hatten ja schon gehört, dass Johannes Markus zur jüdischen Gemeinde gehört. Dort hat er ständig von den großen Taten Gottes mit seinem Volk gehört. Da waren der Auszug aus Ägypten, der Weg durch das Schilfmeer, wie Gott sein Volk durch die Wüste führte, für Brot und Wasser sorgte und vieles mehr. Aber jetzt und heute, wo sind denn die großen Taten Gottes heute? Und da erlebt Markus, wie am Anfang gehört, wie Petrus von seiner Errettung aus dem Gefängnis erzählt. Ja, Markus erkennt durch die Hilfe von Barnabas und Petrus, dass Jesus mächtig errettet und Menschen aus dem geistlichen Tod ins Leben führt. Und das geschieht durch Wiedergeburt. Das geschieht bis heute. Und das ist das größte Wunder, was je passieren kann. Kommen wir zum Schluss. Auch Markus durfte diese Wiedergeburt erleben. Und wenn Jesus mächtig errettet, dann merkt man das den erretteten Menschen an. Oder? Das ist auch die Antwort auf die am Anfang gestellte Frage. Eine Wiedergeburt hat Auswirkungen auf das irdische Leben. Bei Markus war jedenfalls eine deutliche Änderung in seinem Leben geschehen. Petrus schreibt beispielsweise in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 13, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Mit dem Markus ist etwas passiert, sonst würde Petrus das nie so schreiben. Und wie sieht Paulus jetzt die Sache mit Markus? Paulus schreibt an die Kolosser im 4. Kapitel, Vers 10, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Markus stand jetzt im Dienst gemeinsam mit Paulus. Die Wiedergeburt hatte Markus umgekrempelt. Er war jetzt der neue Markus. Und Paulus bringt es noch einmal deutlicher zum Ausdruck in seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 11. Dort schreibt Paulus an Timotheus, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das ist ein Wandel. Von untauglich zum Dienst zu sehr nützlich zum Dienst. Und das vollbringt kein Mensch von sich aus. Das bewirkt nur Jesus Christus selber. Das hat er bei Markus bewirkt und das kann er auch heute noch und will er auch heute noch bewirken. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen Namen, dass du bei diesem Markus so gewirkt hast, dass du Buße gewirkt hast und dass du ihm die Wiedergeburt geschenkt hast, dass er in deinen Dienst treten konnte. Und Herr, du kennst einen jeden Einzelnen von uns, wie wir zu dir stehen. Bitten dich, dass du unser Herzen bußfertig machst, dass wir uns beugen vor dir, dass du uns unsere Schuld vergibst und dass du in unser Herz kommst, dass du unser Leben in deine Hand nimmst. Herr, wir bitten dich, dass du uns da immer wieder nachgehst und loben und preisen dich. Amen.